HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse und mit unserem heutigen Gast, dem Buchautor und Philosophen der Liebe, Christoph Quarch. Herzlich willkommen, Herr Quarch.
Ja, grüß Sie, Herr Bauer-Ochse.
Sie leben in Fulda, Herr Quarch. Sie sind aber bundesweit und auch außerhalb Deutschlands aktiv mit Vorträgen, mit Seminaren und Sie schreiben Bücher. Wie jeder gute, freischaffende Künstler, muss man ja heute sagen, haben Sie auch eine Homepage im Internet. Und da findet sich so etwas wie ein Motto oder eine prägnante Schlagzeile. Und zwar ist es der Satz, philosophieren, damit es stimmt. Wie ist das gemeint, Herr Quarch? Was soll da stimmen und warum gerade die Philosophie dafür?
Der Gedanke ist der, dass die Philosophie, wenn sie denn ihre Aufgabe recht versteht und das leistet, was sie zu leisten vermag, so etwas sein kann wie eine Stimmgabel für unser Leben. Das heißt, Philosophie kann uns einen bestimmten Ton geben, eine bestimmte Farbe, eine bestimmte geistige Atmosphäre, die uns hilft, unserem Leben Orientierung zu geben. Und das nun so, dass unser Leben stimmt. Das heißt, dass wir mit uns in Einklang sein können, mit uns selbst und mit der Welt, in der wir leben. Das ist für mich so ein Modell gelingenden, glücklichen Lebens. Und ich glaube, dass die Philosophie einiges dazu beitragen kann, dass wir dieses Ideal verwirklichen.
Philosophie als eine Stimmgabel, das finde ich ein schönes Bild. Meine Erinnerung an die Philosophie in Schule und Studium war schwierige, schwer verständliche Texte, in die man sich reinwühlen musste, komplizierte Denkgebäude, in die man sich hineinarbeiten konnte, auch musste. Aber eben oft auch das Gefühl, mit dem eigentlichen Leben hat das nicht viel zu tun. Sie haben offenkundig die Philosophie anders kennengelernt.
Ja, nicht wirklich. Ich habe sie auch so kennengelernt, wie Sie es gerade beschrieben haben. Aber ich habe mich nicht abschrecken lassen. Das ist vielleicht okay. Der Unterschied. Und ich hatte das Glück, dass ich wirklich philosophische Lehrer gefunden habe, die mir auch tatsächlich ein anderes geistiges Kapital in der Philosophie offenbart haben, wofür ich sehr dankbar bin. Der alte Platon, an dem ich immer wieder mich orientiert habe und der für mich einer der prägendsten Philosophen geworden ist, hat einmal gesagt, in der Philosophie ging es eigentlich nur um die Frage, wie man auf eine gute Weise leben kann. Das heißt, Philosophie verstehe ich in dem Sinne grundsätzlich als einen Beitrag zu der Frage, was ist das gute Leben? Wie können wir uns so auf Erden hier organisieren, dass wir dabei glücklich werden oder eben im Einklang mit uns in der Welt sind? Und da denke ich, hat die Philosophie eine Menge zu sagen. Und mein Anliegen ist es in meiner Arbeit, eben die Antworten, die die Philosophie auf diese Frage zu bieten hat, zu vermitteln.
Also auch eine Übersetzungshilfe?
Ganz sicher, natürlich, denn die Texte sind schwer. Es sind oft Texte, die eine altertümliche Sprache sprechen, die aus alten Sprachen übersetzt worden sind und die heute für unseren modernen Zeitgeschmack sehr fremdartig klingen. Die aber nichtsdestotrotz, wie ich meine, sehr, sehr viel zu sagen haben. Und es geht ja auch gar nicht immer nur darum, dass man sich von den alten philosophischen Texten die richtigen Antworten geben lässt, sondern ich verstehe das Ganze eigentlich vielmehr auch so, dass es darum geht, die richtigen Fragen zu stellen. Martin Heidegger, den ich sehr schätze als Philosophen, der hat einmal für mich einen ganz prägnanten Satz formuliert, den ich nie mir verkneifen kann zu zitieren. Der hat nämlich gesagt, das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens. Und in dem Sinne verstehe ich Philosophie als ein frommes Geschäft, eines, das fragt und in Frage stellt und dadurch Denkgewohnheiten aufbricht und neue Perspektiven auch für die eigene Lebenswirklichkeit eröffnen kann.
Ein Geschäft, das einen lehrt, Fragen zu stellen. Es gibt ja ein anderes Geschäft, die Theologie, da würden vielleicht manche sagen, da kommen die Antworten her. Christoph Quarch, Sie haben beides studiert, Philosophie und Theologie. Wo schlägt denn die größere Leidenschaft?
Na, ich sag mal ehrlich, die Leidenschaft ist schon eher in der Philosophie. Kann gar nicht sagen, warum das so ist, aber es war schon immer so. Sie haben es gesagt, ich habe beide Fachrichtungen studiert. Zunächst mal als Volltheologe angefangen und bin dann so schleichend zur Philosophie übergelaufen, weil einfach mein Herz da mehr geschlagen hat. Da hat mich, wie ich so sage, der philosophische Eros gepackt und da wollte ich einfach mehr von wissen. Aber ich sage es Ihnen ehrlich, letzten Endes ist Philosophie und Theologie für mich ein Geschwisterpaar. Die beiden sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Denn nach meinem Dafürhalten geht es eben sowohl in der einen als auch in der anderen am Ende doch darum, Antworten und Fragen zu finden, wie wir auf eine gute Weise leben können.
Wir haben es schon beschrieben, dass die Philosophie gerade mit jungen Leuten es oft nicht so gut meint oder ihnen auf jeden Fall aus schwierigen Wegen entgegenkommt. Aber es gibt ja tatsächlich so etwas wie eine Wiederentdeckung der Philosophie. Also es gibt ja in Frankreich diese Bewegung auch der philosophischen Cafés. Sie, Herr Quarch, haben das ja auch mal betrieben, jetzt nicht mehr. Aber wie würden Sie das beschreiben? Was steckt hinter dieser Idee, mit der Philosophie ins Café zu gehen?
Ja, ich glaube, generell erstmal gibt es in unserer Gesellschaft, in unseren westlichen Gesellschaften, Sie haben auch von Frankreich gesprochen, auch in den USA gibt es sowas, es gibt ein großes Bedürfnis nach Sinnorientierung. Man kann die Gegenwart, wenn man es negativ sagen will, mit dem Schlagwort, das der englische Philosoph Terry Eagleton mal ins Spiel gebracht hat, charakterisieren, eine Sinnfinsternis liegt über dem Land. Viele Menschen wissen nicht so recht, was für sie wertvoll ist, was wirklich wichtig ist, woran sie sich orientieren können und suchen einfach nach Orientierung. Die Kirchen, die das über lange Zeit erfolgreich vermittelt haben, haben da an Attraktivität eingebüßt und sind für viele Menschen nicht mehr der Ansprechpartner ihrer Wahl. Und so suchen die Menschen halt woanders. Manche driften ab nach Fernost oder wenden sich esoterischen Welten zu und andere entdecken halt die Philosophie als eine angestammte, ja auch wissenschaftlich untermauerte Disziplin des europäischen Geistes, was ich selber sehr begrüße. Und da scheint es mir nun ganz sinnvoll naheliegend zu sein und im Prinzip auch an die große Tradition der klassischen antiken Philosophie anknüpfend, dass man dafür nicht in den Hörsaal geht, sondern dort, wo das Leben sich abspielt, ins Café oder auf Wanderschaft, was ich in meinen Seminaren auch teilweise mache. Jedenfalls,
das heißt, Sie gehen wandern, wie so eine Philosophenschule.
Ja, ja, also nicht unbedingt wie die alten aristotelischen Peripatetiker, die von morgens bis abends von einer Wand zur anderen liefen, sondern ich gehe wirklich mit den Leuten raus in die Natur, in die Berge und philosophiere dort auf der Almhütte oder wo auch immer sich das gerade anbietet. Und es ist für mich eine angemessene Weise, Philosophie zu vermitteln, weil Sinn und Sinnlichkeit einfach zusammengehören.
Wer kommt da zu Ihren Wanderungen?
Ui, das können ganz unterschiedliche Leute sein. Das ist wirklich schwer einzugrenzen. Also okay, um der Wahrheit die Ehre zu geben, unter 40 habe ich selten Teilnehmer. Hat es auch schon gegeben, aber es ist eher die Ausnahme. Es sind also eher schon Menschen in der mittleren Phase des Lebens oder auch darüber hinaus. Worauf ich offen gestanden recht stolz bin, ist Männer und Frauen ziemlich ausgewogen. Also auch die Männer kommen zum Philosophieren, was mich immer besonders freut. Und wenn Sie so nach Berufsgruppen fragen, also es sind viele, die aus Heilberufen kommen, viele auch aus pädagogischen Berufen. Aber jetzt gerade bei einem Wanderseminar über Meister Eckhart hatte ich zum Beispiel einen reizenden Konditormeister dabei. Also es ist wirklich quer durch den Garten.
Und Sie sagten, ein Ansatzpunkt, warum auch Philosophie nachgefragt ist, ist, dass so eine Sinnkrise über gerade den westlichen Gesellschaften liegt. Spüren Sie das, dass die Teilnehmer, die zu Ihren Vorträgen kommen, zu den Seminaren auf der Suche nach Sinn sind? Also hat Philosophie da etwas geradezu Therapeutisches?
Philosophie hat da auch etwas Therapeutisches, wenn die Frage nach dem Sinn eine therapeutische Frage ist. Und das würde ich im Übrigen durchweg bejahen. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Und oft ist es tatsächlich so, dass Menschen zu mir kommen, die auch schon andere Wege erprobt haben und auf denen ich recht glücklich geworden sind. Also welche, die 10 Jahre lang irgendwie vor der weißen Wand meditiert haben und da nicht die Antworten gefunden haben, die sie gesucht haben. Oder auch die mit ihrer christlichen Herkunft gebrochen haben, aber sich doch nicht so recht davon verabschieden wollen und es dann mal in der westlichen Philosophie probieren. Das ist tatsächlich der Fall. Und ich glaube in der Tat, dass Philosophie auch diesen Menschen in gewisser Weise weiterhelfen kann. Ganz einfach deswegen, weil das philosophische Geschäft ja eines ist, dass es im Wesentlichen damit zu tun hat, geistige Klarheit herzustellen, Begriffe aufzuklären. Zum Beispiel die Frage zu stellen, was ist denn überhaupt dieser Sinn, nach dem wir hier suchen? Und was ich dann als Philosoph machen kann, ist, dass ich mit den Menschen mir anschaue, wie Sinn in unterschiedlichen Epochen und Phasen der Geistesgeschichte sehr unterschiedlich interpretiert worden ist. Wobei Antworten entstanden sind, die uns alle irgendwie auch so im Nacken sitzen und herumspuken. Zum Beispiel, dass man Sinn mit Zweck identifiziert. Was aber für unsere Lebenspraxis oft fatale Folgen haben
kann. Also wofür bin ich gut?
Wofür bin ich gut? Was muss ich leisten, um ein sinnvolles Leben zu haben? Und wenn ich mit meinen Leuten darüber reflektiere und das anhand von Texten so versuche, ins Bewusstsein zu heben, dann hat das eben insofern einen heilsamen Effekt, dass man sich wirklich darüber aufklären kann, auf welchem Pferd man gerade sitzt, ja, oder welche Richtung man eigentlich eingeschlagen hat, um dann auch zu schauen, stimmt das denn eigentlich? Ist diese Suche, die ich hier angestrengt habe, eine, die mich wirklich weiterführt?
Christoph Quarch, Ihre philosophischen Wurzeln, es ist ja in diesem Gespräch schon angeklungen, ist im Grunde, Sie sind im griechischen Olymp zu Hause, jedenfalls in der griechischen Götter- und Philosophenwelt. Warum das eigentlich?
Tja, Mai, die haben mich halt irgendwie am meisten fasziniert. Das war irgendwie eine Liebe auf den ersten Blick. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Warum ich von Anfang meiner Studien an mich eigentlich zu Platon und den alten Griechen hingezogen gefühlt habe. So im Nachhinein, wenn ich jetzt das Revue passieren lasse und ja irgendwo auch mein Tun gegenüber Dritten rechtfertigen muss, wie jetzt hier in dem Gespräch zum Beispiel. Genau. Dann habe ich natürlich auch eine Erklärung dafür. Und die Erklärung lautet, weil die antike griechische Philosophie oder überhaupt der griechische Geist auf überraschende Weise aktuell ist.
Mancher würde sagen, da ist dieser garstige Graben von Jahrtausenden und anderen Lebens- und Denkwelten.
Ja, aber genau der ist hilfreich. Denn überlegen Sie mal, viele Menschen heute, zu denen gehöre ich auch, haben ja irgendwie das Gefühl, dass sich die westliche Zivilisation auf einer schiefen Ebene befindet, wenn nicht gar in einer Sackgasse. So dieses Gefühl irgendwie, so wie es ist, kann es nicht bleiben, aber wir wissen auch nicht recht, wie es geht. Und dann schaut man sich halt um und denkt sich, wo kriegen wir jetzt geistige Paradigmen her, Koordinatensysteme, die uns vielleicht helfen, unser Leben und die Welt, in der wir leben, auf eine fruchtbarere, lebensdienlichere Weise zu organisieren und zu gestalten. Und da, finde ich, kommen nun die Griechen ins Spiel. Denn die Griechen sind uns einerseits recht nah, weil unsere Demokratie, alles was groß ist an der westlichen Welt, kommt aus Griechenland. Also das ist ein Teil unseres Erbes. Aber auf der anderen Seite haben die Griechen völlig anders getickt, als wir modernen Menschen es unter Einfluss von 2000 Jahren christlicher Religion tun. Das heißt, die Griechen sind immer ein produktives, wie soll man sagen, so ein Stachel im Fleische. Man sieht da, es könnte auch anders gehen. Und es gibt gerade in der heutigen Welt ein paar Punkte, wo ich sagen würde, da können wir uns von dem griechischen Denken besonders inspirieren lassen.
Und Eros ist Ihr Lieblingsgott?
Wenn man Platon folgt, ist Eros kein Gott, sondern ein großer Dämon. Platon sagt einmal, Eros ist der Vermittler zwischen Menschen und Göttern. Und deswegen ist er mir tatsächlich so kostbar. Er ist eigentlich die philosophische Kraft par excellence. Ich würde sogar sagen, Eros ist die spirituelle Energie par excellence. Weil, so wie Platon und mit ihm eigentlich die alten Griechen den Eros interpretierten, sie ihn verstehen als eine Kraft des Lebens, die sich an Schönheit entzündet und dadurch den Menschen quasi über sich hinauszieht, ja. Der Eros transzendiert uns, weil er uns dem Ideal näher bringt und mit dem Ideal eben auch in die Sphäre der Götter weist.
Eros als Lebenskraft, als spirituelle Energie, das ist genau unser Thema heute. Wir reden da auf jeden Fall drüber. Jetzt aber gönnen wir uns Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und wir sind im Grunde da schon beim Thema. Der italienische Sänger Riccardo Cocciante mit dem Titel Amore. Warum haben Sie uns das mitgebracht?
Ja, zum einen, weil ich einfach Riccardo Cocciante liebe. Es gibt zu, es ist eine merkwürdige Schwäche von mir. Ich habe einen totalen Faible für italienische Schnulzen. Und die Italiener, alleine ihre Sprache ist schon la lingua d'amore italiano. Die haben einfach eine Herzensqualität in ihrer Sprache, die berührt mich total und die macht einfach Spaß.
Ein Preislied auf die Liebe, Amore von Riccardo Cocciante. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Dr. Christoph Quarch. Er lebt in Fulda als Buchautor und Philosoph und man kann sagen, ein Philosoph der Liebe. Insofern passt der Titel. Herr Quarch, wir haben schon darüber gesprochen, dass Sie Philosophie auch versuchen, als Lebenshilfe zu verstehen und zu übersetzen. Und Sie sprechen sogar von einer Lebenskunst und werben mit viel Leidenschaft für eine erotische Lebenskunst. Was meinen Sie damit?
Also diese erotische Lebenskunst, für die ich mich stark mache, ist letztlich auch eine Reaktualisierung der platonischen Philosophie. Und der Grundgedanke ist der, wir Menschen haben ja irgendwie doch alle die Sehnsucht danach, ein gutes und glückliches und stimmiges Leben zu führen. Und die Frage ist immer, was kann uns eigentlich dahin bringen, das auch tatsächlich zu tun? Was sind eigentlich auch die Glückserfahrungen, die wir Menschen kennen, wie sie uns auch in unserem ganz alltäglichen, trivialen Leben manchmal geschenkt werden, schon als junge Menschen? Und als ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, wurde mir deutlich, die eigentlich beglücktesten Stunden meines Lebens waren die, als ich in der Liebe war. In love, wie die Engländer sagen. Fallen in love, in die Liebe gefallen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das für eine Erfahrung, diese Erfahrung des in der Liebe Seins, diese erotische Erfahrung. Und mir wurde deutlich, das ist eine Erfahrung, in der wir uns verbunden fühlen, in der wir uns verbunden wissen mit der Welt, mit anderen Menschen, eigentlich mit allem. Wir fühlen uns plötzlich zu Hause in der Welt. Wir wissen, wir gehören dazu. We belong to the world. Und gleichzeitig, und das ist das Wunder des Eros, fühlen wir uns vollkommen frei dabei. Also zutiefst verbunden, auch gebunden, in Verbindlichkeit gebunden und doch ganz frei da drin. Es scheint fast die Quadratur des Kreises zu sein, die diese erotische Kraft leistet. Und sie leistet es auf allen Ebenen, im Körperlichen, im Bereich der Sexualität, aber auch in der Spiritualität, wenn es darum geht, sich geistig verbunden zu wissen in der Alleinheit des Göttlichen.
Und dann haben Sie im Grunde ein Buch geschrieben, das hat den Titel Hin und Weg mit dem Untertitel Verliebe dich ins Leben. Und in diesem Buch rufen Sie im Grunde, wie Sie es eben auch schon ein bisschen geschildert haben, so die Erinnerung, die Gefühle einer überschäumenden Verliebtheit. Also genau das, was jeder kennt, das erste Mal so richtig verknallt mit all den überschäumenden Gefühlen, Schmetterlinge im Bauch, rauschhafter Zustand. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, das wäre eigentlich die richtige Grundhaltung des Lebens.
Also zunächst mal die Erinnerung ist mir einfach deswegen wichtig, weil ich eben glaube, dass wir Menschen alle einen Geschmack davon, wie sich Glück anfühlt, in unserem Leben geschenkt bekommen. Und gerade dann, wenn wir tatsächlich diese Verliebtheitserfahrung machen. Nun ist es aber so, dass diese oft ja auch jugendlichen Verliebtheitserfahrungen oft noch mit ganz vielen anderen Aspekten durchwirkt sind. Da ist auch viel Eigenliebe drin, da ist viel Ego, da ist viel Bedürftigkeit, viel Projektion, all das, worüber uns die Psychologie aufklärt und was den Kollegen Precht vielleicht dazu veranlasst hat, bei der Liebe von einem unordentlichen Gefühl zu sprechen. Aber in diesem unordentlichen Gefühl ist doch ein kristallin klarer, wahrer Kern drin. Und das ist dieses Gefühl, dieses Bewusstsein für Verbundenheit, von dem ich gerade gesprochen habe. Und die Idee erotischer Lebenskunst ist eigentlich, an diese Erfahrung anzusetzen und sie gleichsam von diesen Schlacken, Verschattungen, von denen ich gerade gesprochen habe, ein Stück weit zu befreien, sodass wir eine liebende, verliebte Grundhaltung zum Leben im Ganzen gewinnen. Nicht nur konzentriert und fokussiert auf einen einzelnen Menschen, sondern am Ende, dass wir uns in dieser verliebten Liebe in die Welt verströmen, dass wir Pflanzen, Bäume, Tiere, Lebensgewohnheiten lieben können und vielleicht sogar noch das mit einem offenen Herzen annehmen können, was uns Leiden und Schmerzen verursacht. Mhm.
Verliebtheit, das ist ja etwas, was meist über uns kommt, was wir uns vielleicht gar nicht gesucht haben, das überfällt uns, ist plötzlich da, wir fühlen das. Jetzt sagen Sie, ins Leben verlieben, das ist so eine Art Programm. Wie kann das gehen? Das ist ja dann eher ein bewusster Akt, oder?
Ja und nein. Also Sie haben vollkommen recht, das ist gerade das Großartige am Eros und an der Liebe, dass wir sie nicht machen können. Darin ist sie aber auch so völlig unzeitgemäß und das merke ich auch, wenn ich Vorträge darüber halte, es löst Irritation aus. Mhm. Weil diese Art von Lebenskunst können Sie nicht machen. Ich habe deswegen auch keine Methode. Ich kann Ihnen nicht sagen, machen Sie dieses 10-Schritte-Programm und Sie werden glücklich. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, machen Sie diese oder jene Meditationspraxis und Sie werden erleuchtet. Ich kann nur sagen, halten Sie sich empfänglich, öffnen Sie Ihr Herz und liefern Sie sich dem Anspruch des Lebens an Sie aus, um dann verantwortlich darauf antworten zu können. Es ist für mich so ein dialogisches Geschehen. Ja, aber zunächst ist tatsächlich dieses sich öffnen, das sich aufmachen, das sich empfänglich machen. Empfänglichkeit ist für mich so eine Kernqualität erotischer Liebe. Aber nicht nur das, denn wenn Sie immer nur empfänglich sind und nie in die Aktion kommen, wird daraus auch nichts. Ja, deswegen, wer das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ja, der Eros möchte sich auch mitteilen, er möchte dem ganzen Ausdruck verleihen. Insofern ist es so eine Mischung aus Aktivität und Passivität. Aber tatsächlich ist dieser Slogan, verliebe dich ins Leben, ein bisschen irreführend, weil man niemanden imperativisch dazu anfeuern kann, er möge sich doch jetzt bitteschön dann auch mal verlieben. Mhm. Nein, es geht wirklich um so eine offene Grundhaltung, für die man sich dann schon entscheiden kann. Aber machen kann man es eben nicht. Und das ist das Aufregende dabei.
Ich will noch mal ein bisschen diesem Verliebtsein nachgehen. Das ist ja wunderbar, wenn es eben auf der Welt nichts anderes mehr gibt als dieses Gefühl. Aber wir wissen alle, diese Dauer ist meist begrenzt und ein erfahrener Paartherapeut hat auch mal zu mir gesagt, verliebt sein, dieser dauernde Überschwang der Gefühle, der ist eben eigentlich auf Dauer viel zu anstrengend für einen selbst und für die Mitmenschen. Soll es denn wirklich als Lebenshaltung dauernd bei dieser Verliebtheit bleiben?
Naja, also wenn wir unter Verliebtheit nichts anderes verstehen, als eben dieses himmelhoch jauchzend und dann, was eben auch dazugehört, zu Tode betrübt.
Genau, das kommt ja dann auch noch.
Dann kann ich dem Therapeuten zustimmen, das ist wahrscheinlich zu anstrengend. Aber der Gedanke, den ich letztlich von Platon gewonnen habe, ist, dass es eben so etwas wie eine erotische Reife gibt. Der Gedanke ist halt der, dass es uns gelingen kann, und ich glaube, das stimmt wirklich, dass wir eben diese erotische Kraft, diese Leidenschaft des Herzens eben nicht nur so stark gebündelt wie ein Laser gleichsam auf eine einzelne Person konzentrieren und mit der dann auch eine ganz starke innige Bindung haben wollen, sondern vielmehr wie eine Gießkanne, dass wir uns in unserer offenherzigen Liebesleidenschaft an die Welt verschenken gleichsam. Das ist dann nicht mehr mit so viel Hormonausschüttung und Leidenschaft und Feuer verbunden, sondern vielleicht eher mit einer stillen Glut. Aber der springende Punkt ist, es geht dabei eben doch um eine Herzensbeziehung, um eine innige Herzensbeziehung, die weit mehr ist als einfach nur ein Akt des Wollens, eine moralische Einstellung, zu der wir uns entscheiden können. Es ist eine Schwingungsfrequenz, die es uns erlaubt, immer wieder mit unserer Seele in Resonanz zu treten mit der Welt, in der wir leben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nicht anstrengend, sondern eher im Gegenteil. Das ist eine schier unerschöpfliche Quelle von Energie, die uns dadurch zufließt.
Das Wort Reife deutet ja an, als wäre das ein längerer Prozess, in dem man hineinwächst und zu dem man was tun könnte. Ist das so oder wie verstehen Sie es?
Absolut, genau so ist es.
Aber also, was muss man dann tun?
Was man tun muss, ja, das ist wieder so die Frage, muss man überhaupt etwas tun oder muss man nicht vielmehr etwas geschehen lassen? Aus dem, was ich schon gesagt habe, sehen Sie, es geht mir letztlich mehr darum, eigentlich einem ganz natürlichen Prozess des Lebens zu folgen und ihn geschehen zu lassen. Das heißt vor allen Dingen, etwas nicht zu tun, nämlich nicht dicht zu machen, sich nicht hinter einer coolen Fassade und coolen Oberfläche zu verschanzen und mit dem Gestus, was geht mich das an, durch die Welt zu laufen, wie es leider, leider heute bei vielen jungen Menschen gerade auch geschieht. Ich glaube, das ist wirklich das Gift für die Seele. Sondern wirklich im Gespräch zu bleiben, in Berührung zu bleiben, sich berührbar zu halten. Wenn wir das tun, dann glaube ich, dass sich über die Spanne eines Lebens tatsächlich sowas wie erotische Reife einstellen kann. Und ich finde, der Charme dieser erotischen Lebenskunst ist, dass das eben tatsächlich auch mit den Takten des Lebens sozusagen Hand in Hand geht. Wenn ich das kurz ausführen darf, ja, auch ein Gedanke, der ist auch letztlich ein bisschen von Platon abgekupfert. Da heißt es im Gastmahl Platons, wo die Priesterin Diotima eine große Rede über die Liebe hält, am Anfang des Lebens, da verlieben wir uns in schöne Körper und sind leidenschaftlich verliebt und wollen uns körperlich vereinigen. Ja. Sex ist sozusagen der erste Schritt, der Initiationsschritt auf dem Weg des Eros. Und dann kommt eine weitere Phase, da wollen wir Partnerschaften eingehen und Beziehungen pflegen. Da wollen wir uns auch dauerhaft verbinden mit den Menschen, die wir lieben. Nicht nur körperlich, sondern auch in der Lebensform. Und sagt Diotima, wenn das nun so naturgemäß zugeht, dann entstehen daraus vielleicht mal Kinder. Und auch die lieben wir, aber die lieben wir nun nicht mehr sexuell und auch nicht, dass wir Beziehungen mit ihnen eingehen müssen. Wir haben natürlich eine Beziehung, aber keine partnerschaftliche. Und wir lernen auf eine neue Weise freier lieben. Und dann noch später, wenn wir zu Großmüttern und Großvätern geworden sind, dann können wir auch unsere Gemeinschaft lieben, in der wir sind. Ja? Es ist also auch ein lebensgeschichtlicher Prozess, dieser Reifungsprozess des Eros, weshalb man da gar nicht so viel jetzt forciert dran arbeiten muss, sondern es eigentlich nur zulassen muss, was das Leben vorsieht.
Klingt sehr einfach. Einfach nur zulassen, was das Leben vorsieht. Aber warum ist uns das offenkundig irgendwie abhanden gekommen? Warum müssen Sie Bücher schreiben, Vorträge halten, zu Seminaren einladen?
Ja, da kommen wir jetzt wieder zur Philosophie. Das hat eben was damit zu tun, dass diese erotische Lebenshaltung im Zuge unserer abendländischen Kultur verloren gegangen ist. Das hat was damit zu tun, dass im Zuge der christlichen Religion der Eros unter moralischen Vorbehalt, um es vorsichtig zu sagen, gestellt wurde. Eigentlich ist er aus der christlichen Moral herausgeprügelt worden. Und es hat etwas damit zu tun, dass sich im Laufe der abendländischen Kultur so ein ganz starkes Ich-Bewusstsein ausgeprägt hat. Ein starkes Gefühl der Ich-Subjektivität, wie wir Philosophen das nennen. Und dieses Ich, das der moderne Mensch darstellt, ist eines, das sich gerne unberührbar macht. Das möchte gerne frei sein. Das sucht nicht unbedingt Bindung. Das möchte sich behaupten in der Welt und möchte nicht unbedingt lieben. Nietzsche hat mal gesagt, der Mensch sei Wille zur Macht. Das trifft für das Ich zu, aber ich glaube eben nicht für die Seele, die eigentlich in Wahrheit lieben möchte. Aber hier haben wir einfach ein Problem innerhalb unserer westlichen Kultur. Und da kann die Philosophie nun wiederum therapeutisch tätig sein, dass sie darüber aufklärt und dass ich diese Geschichte rekonstruiere und ihr dadurch die Macht nehme, die sie über uns hat.
Nun haben wir aber auf der anderen Seite sozusagen eine allgegenwärtige, und ich setze das mal in Anführungszeichen, Erotisierung des Lebens. Also wir haben dauernd Erotik, wird verwendet in der Werbung. Jeder Roman braucht, wenn er sich gut verkaufen will, eine kräftige Prise Erotik, ganz zu schweigen von der Erotik, die sozusagen im Internet und an jeder zweiten Ecke uns entgegenspringt. Wie sieht dem gegenüber oder wie grenzen Sie dem gegenüber diesen Begriff der erotischen Lebenskunst ab?
Also da muss man wieder mit den Begriffen vorsichtig sein. Und das merke ich natürlich auch, wenn ich mir von erotischer Lebenskunst spreche. Der Begriff ist missverständlich, weil er eben solche Assoziationen auslöst wie Eros-Center, Eros-Magazine, Rotlichtviertel und Schmuddelkram. Ja. Und da muss ich mich natürlich immer ein Stückchen gegen abgrenzen, denn das ist gerade nicht gemeint. Sondern wenn ich von Eros rede, rede ich eben wirklich von der Liebesleidenschaft, die wir alle kennen, wenn wir uns verlieben. Was Sie gerade beschrieben haben, würde ich halt eher als die triviale Sexualisierung unserer Lebenswelt bezeichnen, die für mich nun gerade das Symptom des Schwindens des Erotischen ist. Ja, weil das Erotische in den Hintergrund tritt. Also eben auch diese geistige Qualität der leidenschaftlichen sinnlichen Liebe, da bleibt schlimmstenfalls die reine animalische Sexualität, die dann auch das grelle Scheinwerferlicht sucht und halt zu dieser flächendeckenden Pornografisierung führt, die wir erleben müssen. Das ist für mich eigentlich die andere Seite der Coolness. Es ist eine geistlos gewordene Welt. Dahinter steckt, wenn Sie mich fragen, ein spirituelles Problem, das ein großartiger Wissenschaftler Walter Schubert mal auf den Begriff gebracht hat, als er sagte, wo Eros und Religion sich trennen, wird er gemein und sie erkaltet. Der Eros wird gemein, er wird sexualisiert, trivial, flach und die Religion erkaltet. Sie verliert ihr leidenschaftlich pochendes, klopfendes Herz. Ich glaube, das beschreibt unsere heutige Lebenswelt auf eine erschütternde Weise ziemlich gut. Ja, und wenn ich mich so stark mache für Erotisierung und darin auch im Eros eine spirituelle Kraft sehe, nicht der Mittler zwischen Gott und Mensch, dann geht es mir gerade darum, eben dieser verflachten Sexualität, dieser trivialen und irgendwie auch so geistlos, so fürchterlich herzlosen Banalisierung der Liebe etwas Konstruktives entgegenzusetzen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig eben auch das Feuer in der manchmal etwas erkalteten Religion wieder neu zu entfachen.
Herr Quarch, wenn Sie es nochmal versuchen, sozusagen auf den Punkt zu bringen, warum sollten wir das lernen oder einüben oder wie Sie sagen, sich dafür öffnen, eine erotische Lebenskunst?
Weil sie uns mehr Lebendigkeit verschafft, weil sie uns in die Lage versetzt, in das, sagen wir, das Potenzial, das in uns steckt, zu entfalten. Das will Eros. Eros will sich entfalten. Eros will blühen. Eros will lebendig sein. Er will neues Leben erzeugen. Und ich glaube, wenn wir uns dieser erotischen Kraft unseres Lebens anvertrauen, dann kommen wir dahin. Das heißt aber nicht, und das muss ich gleich dazu sagen, das ist mir wichtig, das heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Sondern Eros heißt auch dem Liebeskummer, dem Schmerz und dem Trennungsleid sozusagen geraden und wachen Auges entgegenblicken. Eros heißt auch Leiden in Kauf zu nehmen. Und das ist etwas, was man dabei nie vergessen soll. Wenn ich sage, das Leben lebendiger führen, dann heißt das auch in Kauf nehmen, dass das Leben aus Schmerz und Leid besteht. Aber das können wir besser anerkennen und annehmen, wenn wir ein offenes Herz haben und nicht uns dicht machen, weil wir nicht leiden wollen.
Da sind wir an einer Stelle, textlich, sage ich mal, die Raum gibt für eine andere Stimme, eine Stimme, die wir sonst vielleicht in HR2 nicht so oft hören, nämlich Udo Jürgens. Den haben Sie uns als Interpreten des zweiten Musikstückes mitgebracht.
Ja, den Spaß wollte ich mir erlauben.
Ja, sozusagen Lebensweisheit im populären Schlager.
Genau.
Der Titel heißt »Heute beginnt der Rest deines Lebens«. In HR2 Kultur hören Sie die Sendung Doppelkopf, heute mit Christoph Quarch aus Fulda, Buchautor, Vortragsreisender, Theologe und Philosoph, ein Philosoph der Liebe. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Herr Quarch, Udo Jürgens, auch für Sie ein kleiner Philosoph?
Ist er, absolut. Er ist für mich ein Meister der erotischen Lebenskunst. Und ich muss gestehen, ich habe ihn erst spät entdeckt. Das habe ich vor allen Dingen meinen Kindern zu verdanken.
Die also sind jetzt nicht schon Jugend-CDs, die Sie da mitbringen.
Ja, ich staune auch, dass meine 7-Jährige den Udo Jürgens so liebt. Und die hat gesagt, Papa, wenn du zum Radio gehst, musst du Udo Jürgens mitnehmen. Habe ich gemacht. Aber ich finde, er hat wirklich viel Weisheit in seinen Texten, erstaunlich viel. Und ich mag das. Es ist auch ein Anliegen von mir, dass er es auf eine populäre Weise transportiert.
Christoph Quarch, wir hatten es schon erwähnt, Sie sind Philosoph, aber eben auch Theologe und deswegen sprechen Sie auch von einer erotischen Spiritualität. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist für mich eine leidenschaftliche Spiritualität, eine sinnliche Spiritualität, eine Spiritualität des Herzens. eine Spiritualität, die auch Gefühl und Körper nicht ausschließt und so gesehen ganzheitlich den Menschen erfasst.
Und wo finden wir die heute?
Tja, das ist eine gute Frage. Wir finden sie leider herzlich selten und vor allen Dingen finden wir sie leider auf, ja, wie ich finde, bedauerlicherweise selten in unseren christlichen Kirchen. Da würde ich mir sehr viel mehr davon wünschen. Ich habe sie manchmal so an der Peripherie des institutionalisierten, ich sage manchmal etwas boshaft, real existierenden Christentums gefunden, in der Kommunität von Thésée zum Beispiel oder auch bei einem katholischen spirituellen Lehrer wie Richard Rohr. Aber in unseren Kirchen ist sie selten zu finden. Da sehe ich doch eher eine sehr intellektualisierte Form von Frömmigkeitskultur.
Aber manch einer würde vielleicht einwenden, warum muss der Eros auch unbedingt die Spiritualität bevölkern? Reicht es nicht, wenn der Geist sich auf Gottes Suche begibt?
Naja, wenn der Mensch nur Geist wäre, dann wäre das vielleicht ausreichend. Aber wir sind eben immer auch Körper und Seele. Wir sind fühlende Wesen. Und es ist nach meinem Dafürhalten gerade das Gefühl, was uns auf eine besondere Weise in das Bewusstsein des Verbundenseins bringt und letztlich auch in das Bewusstsein des Verbundenseins mit Gott. Und so gesehen ist es unser Herz, was die Beziehung zum Göttlichen herstellt, was die Verbindung zum Göttlichen herstellt. Der Geist, der Intellekt, ich will den gar nicht schlecht reden. Ja, ich habe auch mal in einem Buch von mir den Titel gefunden, Nicht denken ist auch keine Lösung. Und da stehe ich dazu. Also immer nur zu sagen, wir setzen uns hin und machen irgendwie schöne religiöse Erfahrungen und werden dabei irgendwie gefühlsduselig, das kann es nicht sein. Ja, natürlich brauchen wir auch die theologische Arbeit, die begriffliche Arbeit. Wir brauchen Deutungsmodelle für unsere Erfahrung. Aber letzten Endes, damit der Glauben wirklich lebendig ist, damit Spiritualität kraftvoll ist und Menschen auch aus der Tiefe durchdringen kann, brauchen wir ein ganzheitlicheres, sinnlicheres Verständnis. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Platon sagte, der Eros ist der Mittler zwischen Mensch und Gott und ich glaube einfach, dass das stimmt. Die Liebe, die uns Menschen ergreift, sie transzendiert uns, sie trägt uns über die engen Grenzen unseres Egos und unserer Ich-Bezogenheit hinaus und öffnet uns die weitere Dimension und bringt uns eben in den Vorhof Gottes.
Sie haben ja vorhin schon darüber gesprochen, Herr Quarch, dass sozusagen mit dieser Begrifflichkeit des Eros, der erotischen Lebenskunst, die Missverständlichkeit zu der banalen Erotik, wie Sie beschrieben haben, naheliegt. Im Blick auf die Spiritualität würde mancher vielleicht sagen, wenn da zu viel Leidenschaft, zu viel Gefühl, Emotionalität hineinkommt, dann ist es auch sehr leicht missbrauchbar, wie man ja in manchen Sekten oder Gruppen auch immer wieder gesehen hat, dass Menschen auf der Ebene auch sehr leicht zu verführen sind.
Ich hatte ja auch über die erotische Reife gesprochen. Und klar, wenn man es mit einem unreifen Eros zu tun hat, dann besteht diese Gefahr. Deswegen wäre es ja gerade mein Wunsch oder mein Traum oder mein Ideal, dass sich religiöse Institutionen wie die Kirchen auch als solche verstehen, die diese Leidenschaft des Menschen reifen lassen und den Menschen in seinem erotischen Wachstum unterstützen. Das ist für mich wirklich ein spiritueller Weg und eine spirituelle Praxis. Ich meine, die christlichen Kirchen sind nach meinem Dafürhalten nach gerade berufen, dies zu tun. Denn machen Warum? Wir uns doch mal klar, ja, worum geht's denn im Christentum? Ja? Wenn Sie sich das Neue Testament anschauen, die wirklich entscheidenden Stellen handeln alle nur von der Liebe. Gott ist die Liebe, heißt es im ersten Johannesbrief. Die Liebe aber ist die größte von Glaube, Hoffnung und Liebe, sagt Paulus im ersten Korintherbrief. Ja, und Jesus selbst sagt, das wichtigste Gebot und die Summe der Propheten ist, liebe Gott, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Dreidimensionalität der Liebe zu Gott, Mensch und dem eigenen Selbst. Liebe, 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 wir haben sonst nichts zu tun, ja, sagt Marumi, der nun kein Christ war, aber eigentlich die christliche Botschaft da sehr gut getroffen hat. Also die christliche Religion ist die Religion der Liebe. Aber wir haben merkwürdigerweise, man kann das auch rekonstruieren, warum das so ist, in der christlichen Theologie die Liebe zu einem blutarmen moralischen Konzept deformiert. Und das fällt uns heute auf die Füße.
Deswegen das ist das, was wir landläufig unter Nächstenliebe verstehen, also sanftmütig sein, barmherzig sein, Gutes tun.
Oder? Gegen Sanftmütigkeit, Barmherzigkeit und Gutes tun ist überhaupt nichts anzuwenden, wenn es tatsächlich auch aus dem Herzen kommt. Aber was im Zuge der christlichen Theologiegeschichte schon in der Spätantike passiert ist, ist, dass das griechische Wort Agape zur Caritas wurde, zur lateinischen Caritas. Und Caritas vor allen Dingen unter Einwirkung von dem heiligen Augustinus zu einem moralischen Konzept wurde, zu einer Sache unseres Willens. Das ist der springende Punkt. Ja, Caritas kann ich wollen. Ich kann mich Kraft meines Willens dafür entscheiden, barmherzige Werke zu tun und gute Werke zu tun. Aber dafür brauche ich nicht dieses innere Feuer, dafür brauche ich nicht die Leidenschaft, dafür brauche ich nicht diese Liebesglut gegenüber dem Göttlichen, die mich tatsächlich transzendiert und aus meiner Ich-Bezogenheit herausbringt. Ja, ich kann Caritas mein Leben lang ausüben und dabei voll in meinem Egoismus bleiben, denn ich verrichte jetzt Caritas, um in den Himmel zu kommen. So haben Menschen über Jahrhunderte getickt. Aber das bringt sie Gott nicht näher, das lässt sie letztlich bei sich. Und ich denke halt, wenn wirklich die Liebe als eine erotische Kraft verstanden wird, und ich meine übrigens, dass Jesus das auch so gemeint hat, dann ist sie eben die Kraft, die uns nicht einfach nur dazu befähigt, moralisch integre Sachen zu tun, sondern die uns wirklich über uns hinausträgt und der Einheit mit Gott immer näher bringt.
Ist das der Weg der Mystiker?
Es ist auch der Weg der Mystiker. Es gibt eine Liebesmystik, es gibt auch eine erotische Mystik, sehr stark ausgeprägt in der mittelalterlichen Frauenmystik, aber auch bei den Zisterziensern, Bernhard von Clairvaux, Wilhelm von Saint-Thierry waren erotisch glühende Mystiker. Aber es gibt auch eine andere Mystik. Es gibt auch die eher intellektualistische Mystik, für die zum Beispiel ein Meister Eckhart steht. Die will ich in keiner Weise gegeneinander ausspielen. Ich halte beides für absolut authentische und glaubwürdige Wege. Ich kann nur für mich sagen, dieser Weg der Liebesmystik, der hat für mich halt schon eine hohe Plausibilität, weil er eben, wie ich sagte, ganzheitlich ist.
Ich frage deshalb, weil die Caritas ist ja sozusagen auch die Weltzuwendung der Kirche. Gehört zu dieser Spiritualität der Erotik das auch bis hin zur politischen Tat?
Unbedingt. Also wer wirklich von Liebe ergriffen ist, der geht nicht ins stille Kämmerlein und dreht Däumchen oder meditiert den ganzen lieben langen Tag. Ich habe nichts gegen Menschen, die den ganzen lieben langen Tag meditieren, auch nicht gegen welche, die Däumchen drehen. Aber ich glaube, das spezifisch Christliche ist halt schon, dass dieser Eros, diese Leidenschaft für Gott und Mensch, ja, diese Liebe, die mir selbst gilt, die meinem Nächsten gilt und die Gott gilt, die will tatkräftig sich in der Welt behaupten. Ja. Ich interpretiere zum Beispiel die Geschichte der Vertreibung aus dem Tempel, der Vertreibung der Händler aus dem Tempel, ne, wo Jesus die Händler daraus jagt, auch als ein Akt des Eros von Jesus. Also Eros heißt auch nicht, er geht dahin und sagt den Händlern, auch ihr lieben Leute, könntet ihr nicht lieber mal eure Stände da draußen aufbauen? Nein, der ist tatkräftig, der packt zu, wo etwas einfach nicht geht, ja, wo er ein No-Go, wie wir heute sagen, erkennt. Das ist ein Akt der leidenschaftlichen Liebe zur Wahrheit, die es einfach nicht zulässt, dass der Tempel auf diese Weise missbraucht wird. Also Eros ist immer aktiv, ist immer tatkräftig, ist immer etwas, das auch die Welt verändern und zum Guten bringen möchte. Denn wer eben wirklich von Liebesleidenschaft erfüllt ist, der möchte gerne, dass die Welt besser wird. Ja, er ist vom Ideal beseelt und möchte, dass sich das Göttliche auch in der Welt zeigt. Deswegen wäre es ein Missverständnis, eine Liebesmystik irgendwie so als etwas weltfremd abzutun, sondern das ist ja gerade die Pointe der christlichen Mystik auch gegenüber der östlichen Mystik, der fernöstlichen Mystik, dass sie wirklich mitten in die Welt führt, dass sie in die Werke und Taten der Liebe führt, mit Leidenschaft.
Herr Quarch, Sie haben durchaus Erfahrung mit kirchlichen Institutionen. Sie sind in Fulda Studienleiter beim Deutschen Evangelischen Kirchentag einmal gewesen. Wenn Vertreter einer religiösen Institution zu Ihnen kämen und sagen, wir würden gerne diese erotische Spiritualität wiederentdecken, was können wir tun? Was würden Sie Ihnen empfehlen?
Man muss Räume dafür schaffen. Zeiträume und auch wirklich lokale, geografische Räume. In dem neuen Buch, was ich gerade zu dem Thema geschrieben habe, das hat den sinnigen Titel Flirten mit Gott, da spreche ich von den 5 Bs, die für mich Kennzeichen einer erotischen Spiritualität sind. Ich hoffe, ich kriege es jetzt noch alle zusammen. Es ist das Besinnen, es ist das Bezaubern oder auch das sich bezaubern lassen, es ist das Bewegen, das sich berühren lassen, das sich bewegen lassen und das sich berühren lassen. Es geht mir jeweils um innere Haltung, aber auch um Praktiken, in denen wir Verbundenheit herstellen können, in denen wir Räume schaffen, in denen wir gleichsam uns empfänglich machen für den Zuspruch und den Anspruch Gottes an uns, wo wir uns berühren lassen. Das kann die Zeit der Stille sein, auch die Meditation, die ich da ganz wichtig finde, aber eben nicht um ihrer selbst willen, sondern um sozusagen sich leer zu machen und gleichsam diese coole Fassade, die wir sonst oft an den Tag legen, mal zur Seite zu stellen, um uns tatsächlich dem Anspruch Gottes auszuliefern, uns berühren lassen. Da kann Musik und Poesie können ganz wichtig sein. Auch zur Besinnung kommen. Gerade Poesie, wo ich das schon sagte, scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein und in unserer Kirche oft zu fehlen. Sich bezaubern zu lassen, eine Kultur der Schönheit. Wir haben die Schönheit oft aus den Kirchen verbannt. Ja, auch das ist etwas, was nach meinem Dafürhalten geändert werden müsste, wenn man mehr Eros in unsere kirchliche Spiritualität tragen möchte.
Flirten mit Gott, so der Titel des gerade jüngst erschienenen neuen Buches von Christoph Quarch, für alle die, die nochmal weiterlesen wollen, was eine erotische Spiritualität sein könnte. Christoph Quarch, Philosoph des Eros und der erotischen Lebenskunst, war heute unser Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir hören jetzt gleich noch eine weitere Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Tonight heißt es von Raymond. Wir sind noch am Mittag, aber trotzdem, sagen Sie noch ein Wort zu diesem Titel.
Es ist diese Musik, die hat eine ganz merkwürdige Stimmung. Es ist sowas Leichtes, sowas Entspanntes. Das ist so ein Song, wenn ich den höre, dann bin ich innerhalb von 3 Sekunden in guter Laune. Und das ist das Wunder, finde ich, an Popmusik, dass sie das zu Wege bringt. Das schaffen die wenigsten spirituellen Lehrer.
Und Entspannung und Leichtigkeit kann uns um diese Mittagszeit ja auch nur gut tun. Danke an Christoph Quarch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.